der Podcast für wunderbare Gedanken mit Carina Schimmel.
Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Ich bin's, die Carina, und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich weiß, sage ich jedes Mal, aber trotzdem, sie ist noch mal ein bisschen besonders, mehr besonders als alle anderen bisher. Nämlich, mein Gast heute ist Sarah von Ich mag Worte. Und ich sag dir auch, warum Sarah noch ein bisschen besonders ist, noch mehr besonders ist als die anderen. Denn eigentlich kennen wir uns noch gar nicht wirklich lange, vielleicht 3 Wochen, wissen wir, dass wir gegenseitig existieren. Und ich habe Sarah auf Instagram getroffen und habe in ihrem Podcast reingehört, habe gesehen, dass der heißt Ich mag Worte, und ich wusste in diesem Moment, diese Frau möchte ich ansprechen, diese Frau möchte ich hier haben in meinem Podcast, denn was ich gehört habe in ihrem Podcast und was ich gelesen habe in ihren Geschichten in Instagram, was ich zwischen den Zeilen gehört habe, hat mich einfach darin bestätigt, dass Sarah ein Mensch ist, der gehört werden muss in dieser Welt. Sie ist nicht nur jemand, die ihre Gedanken, ja, wie soll ich denn sagen, auf eine wunderbare Art und Weise auszudrücken weiß. Nein, sie möchte Menschen unterstützen, sie möchte da sein, sie möchte aber auch das Leben genießen und vor allen Dingen, sie möchte das Leben wertschätzen. Und ja, das hat mich tief beeindruckt und deswegen, oh, ich habe so viel geredet. Herzlich willkommen, liebe Sarah, schön, dass du hier bist.
Vielen lieben Dank, Carina. Das war so eine wundervolle Introduction. Das war super, super. Also mir sind auch so ein bisschen die Augen feucht geworden. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total, dass du auf mich zugekommen bist. Wir schon mal ein bisschen miteinander gequatscht haben, uns ein bisschen zumindest schon kennenlernen konnten. Und ja, ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch.
Ach, mega, mega. Erzähl doch mal so ein ganz kleines bisschen von dir ganz kurz, wer du bist, was du machst und ja, damit die Menschen so einen Eindruck von dir bekommen.
Sehr gerne. Ich bin, das ist immer so interessant zu sagen, wer bin ich eigentlich, weil ich bin ganz viel, ich mache ganz viel, ich bin aber auch eigentlich ein Niemand. Ich bin eine Person wie ganz viele hunderttausende Menschen da draußen auch. Ich bin zumindest damals über TikTok so ein bisschen in die Schiene von Content Creation gekommen. Damals zum Thema Jura, weil ich Juristin bin. Und mir war das irgendwie ganz wichtig, dass ich das alles irgendwie nicht nur alleine für mich gelernt habe, sondern dass ich auch so ein bisschen Tipps weitergeben kann. Vor allem durch meinen Migrationshintergrund habe ich auch gemerkt, dass viele Personen, die sich dann so in diese akademische Welt wagen, ein bisschen Vorbehalte haben, ob sie da überhaupt reinpassen. Und ich habe schon relativ früh sehr viele Nachrichten von ganz vielen bekommen, ob das denn normal ist, sich so zu fühlen. Einfach diese Frage, es geht mir so, ging es dir damals auch so? Und ja, dann bin ich so ein bisschen in dieser Schiene gelandet und habe dann aber mit der Zeit immer mehr auch von mir, von meinem Leben erzählt. Ich habe dann auch zeitweise als Rechtsanwältin gearbeitet. Dann habe ich nicht mehr als Rechtsanwältin gearbeitet und war ein ganzes Jahr lang alleine auf Solo-Travel-Reise durch Europa. Das alles, also sowohl die Juristerei als auch der Job, als auch Solo-Travel begleitet von einer Autoimmunerkrankung, die ich habe, Multiple Sklerose, die, das ist eine neurologische Autoimmunerkrankung und die natürlich so ein bisschen, ich sag mal, so eine gewisse Maßgabe im Leben festlegt. Also man ist dann schon in gewisser Weise immer eingeschränkt, je nachdem, was ist so der Grad der Krankheit, wie geht man damit um. Und ich habe tatsächlich, finde ich, es sehr gut geschafft, diese Einschränkung auf ein absolutes Minimum zu setzen und lebe mein Leben in vollen Zügen, wie ich das vielleicht gar nicht getan hätte, wenn nicht irgendwann so dieser Moment gekommen wäre mit dieser Hiobsbotschaft. Und ja, das ist so ein bisschen das, was ich aktuell auf Social Media auch gerne teile, auf meinem Podcast. Und hoffe, dass ich Menschen so ein bisschen das Gefühl geben kann, dass sie erstens mit ihren Sorgen nicht alleine sind und dass es aus diesen Phasen, in denen man vielleicht denkt, oh, es ist jetzt alles irgendwie so blöd gelaufen und das Leben ist ja so unfair, dass man da auch rauskommen kann und dann irgendwas Schönes daraus machen kann.
Jetzt habe ich feuchte Augen, muss ich sagen. Es ist, also danke, dass du so offen auch über deinen persönlichen Hintergrund sprichst. Und es ist so ein, es fällt mir kein anderes Wort ein, es ist so eine Gnade, dass es Menschen gibt wie dich, die das teilen, die nicht hinterm Berg halten, die nach vorne gehen, die sagen, hey, Leute, ja, manchmal läuft's einfach beschissen, auf gut Deutsch gesagt, aber daran vorbei gibt's auch noch einen Weg. Und das ist, ja, vielen, vielen Dank dafür, jetzt schon.
Dankeschön.
Und neben diesem allem, was du jetzt schon Wunderbares gesagt hast, hast du uns auch einen wunderbaren Gedanken mitgebracht. Magst du den schon mal teilen?
Sehr gerne. Ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder an diesen Satz gedacht, nämlich, wozu sonst habe ich das Sprechen gelernt? Das ist das allererste, woran ich gedacht habe, als du mir das Konzept vom Podcast genannt hast. Einfach weil, wie gesagt, dieser Gedanke schon längere Zeit in meinem Gehirn vor sich hin mariniert hat. Und dann habe ich zwischendurch gedacht, ist das irgendwie, passt das? Und hatte vielleicht nochmal andere Gedanken. Aber wie du es auch prophezeit hast, heute Morgen, als ich dann wach war und wusste, heute gibt es die Podcast-Folge, wusste ich, nein, das ist genau der richtige Gedanke für heute.
Ja, das stimmt. Oft, tatsächlich, ganz oft zeigen sich diese Gedanken von selbst, weil sie in die Welt wollen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Gedanken aus einem ganz bestimmten Grund in uns haben.
Ja. Das denke ich auch. Und gerade also von meiner Seite aus kommt dieser Gedanke vor allem so ein bisschen aus meiner kreativen Ader, weil ich jetzt sehr viel in meinem Leben gemacht und gelebt und gesehen habe. Und ich merke einfach, ich habe in mir einen ganz, ganz großen Drang, daraus Geschichten zu machen. Und das sind gar nicht mal so autobiografische Geschichten, sondern einfach generell Geschichten. Und ich habe ganz häufig bei so kreativen Gedanken das Gefühl, das ist irgendwie in mir drin und es will unbedingt raus. Also ich kann mich physisch gar nicht dagegen wehren, dass ich jetzt plötzlich einen Gedanken oder eine Idee habe. Und deswegen würde ich dir da auf jeden Fall zustimmen. Also es ist, glaube ich, auch so, man hat diese Gedanken aus einem bestimmten Grund.
Ja, 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 ja. So sind sie, die lustigen kleinen Kerlchen. ja, und dann erzähl bitte. Also ich bin total gespannt, seitdem ich den Gedanken das erste Mal gehört habe. Wozu sonst habe ich das Sprechen gelernt? Wo kommt der her? Was ist seine Geschichte? Hat er schon eine Geschichte oder welche Geschichte möchtest du ihm gerne geben?
Ich glaube, das war so ein bisschen eine Art Emanzipation raus aus dem, was Social Media für mich früher war. Also dieses Tool, das ich sehr gerne genutzt habe, um anderen Tipps zu geben, so ein bisschen, das Wort, das ist so negativ konnotiert, aber so ein bisschen charakterlos, einfach als Mensch in einem Bildschirm Tipps weitergeben. Sehr schwarz-weiß, runtergenommen, was jetzt irgendwie so Persönliches angeht. Und ich habe sehr lange gedacht, das ist ja das Einzige, wofür ich gut bin. Das ist ja das Beste an mir. Natürlich auch so ein bisschen aus dem Leistungsdruck, den man so erlebt im Rahmen der juristischen Ausbildung, dass man dann am Ende vielleicht denkt, ich kann ja nichts anderes. Ich bin halt einfach nur Juristin und meine Tipps weitergeben ist das Einzige, was mich ausmacht und das Einzige, weswegen Menschen das irgendwie interessant finden könnten, was ich zu sagen habe. Und dann habe ich aber relativ aus dem Nichts dann plötzlich wirklich sehr intime Sachen geteilt, wie jetzt zum Beispiel meine Diagnose zur Multiplen Sklerose. Und dann bin ich natürlich auch mit Meinungen konfrontiert worden, auch von Personen, die ich sehr, sehr, sehr lieb habe und die mich sehr lieb haben, die dann sowas gesagt haben wie, oh Gott, bist du dir sicher, dass du das teilen willst im Internet? Das sehen ja andere, die wissen ja dann, dass du das hast. Das ist doch so stigmatisiert, da musst du aufpassen, stell dir vor, ein Arbeitgeber sieht das. Und auch wirklich nicht böse gemeint, es gab natürlich auch diese Stimmen, aber auf diese Stimmen höre ich nicht so viel. Mich interessiert dann eher so das, was sagen die Menschen, die ich in meinem Kreis bewusst habe. Und anstatt dass dieser Gedanke mir irgendwie Zweifel oder Sorgen gemacht hat, dachte ich so, nö, jetzt erst recht. Weil wozu habe ich denn sonst das Sprechen gelernt? Wenn nicht aus dem Grund, dass ich das, was ich gelernt habe, weitergebe. Das, was ich aus einer blöden Phase gemacht habe, wie habe ich es zu einer besseren Phase gemacht? Und ich dachte irgendwie, das interessiert doch bestimmt niemanden. Wer würde sich das denn schon anhören oder angucken? Und dann habe ich gemerkt, oh, das interessiert ja doch Menschen. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, wie kam das eigentlich, dass ich plötzlich so total offen bin? Also ich mache mir gar nicht mehr diese Sorgen, was jetzt Leute darüber denken könnten, weil ich immer wieder diesen Anker in mir drin habe. Ja, wozu sonst habe ich denn das Sprechen gelernt? Das ist ja ein menschliches Bedürfnis. Kommunikation, Ausdruck, dass wenn wir das nicht haben als Menschen, dann funktionieren wir gar nicht. Ich denke auch ganz häufig, ich kenne jetzt keine konkreten Studiennamen oder so, aber es gibt immer wieder Studien darüber, wie Kinder sich entwickeln, wenn sie isoliert werden. Sie bekommen alles, also Essen zu trinken, Klamotten. Die sind eigentlich physisch total gesund, aber sie werden emotional isoliert. Es findet keine Kommunikation mit ihnen statt. Diese Kinder werden krank, weil sie können sich nicht ausdrücken. Sie hören nicht zu und sie erzählen auch keine eigenen Geschichten. Und ich glaube, das ist etwas, was in allen Menschen drinne ist. Und Ausdruck bedeutet für jeden Menschen was anderes. Für den einen kann es sein, ich mache einen Podcast und rede darüber. Für den nächsten kann es sein, ich mache vielleicht Social-Media-Beiträge. Der nächste schreibt ein Buch. Für den nächsten kann aber Ausdruck in Anführungsstrichen nur sein, sich ehrenamtlich in dem Verein, in der kleinen Gemeinde zu engagieren und dann einmal die Woche irgendwelche Vorträge zu halten. Und das, finde ich, macht ja, den Ausdruck aus, dass wir jeder auf eine andere Art und Weise kommunizieren möchten, Geschichten erzählen möchten, weil wir haben alle mit diesem Handwerkszeug des Sprechens, das haben wir alle gelernt, damit sind wir aufgewachsen und das können wir alle, so wie wir es gelernt haben, nutzen für das jeweilige Tool, das wir dann verwenden oder das jeweilige Ventil. Der eine durch den Podcast, der nächste durch ein Buch und so weiter. Und ja, das ist letztendlich so der Ursprung dieses Gedanken gewesen.
Das finde ich, ich finde es ganz großartig, denn wenn man mal bedenkt, ne, wie sind denn früher, also noch bevor man die Dinge aufgeschrieben hat, ja, wie sind die Traditionen, die Werte, die Lehren weitergegeben worden über Geschichten?
Ja.
Man hat sie sich gegenseitig erzählt und man hat sie weitergetragen über viele, viele Generationen. Und wenn ich überlege, ich hatte das Glück, ganz tolle Großeltern zu haben, von beiden Seiten und auch noch eine Uroma. Und ich habe so viele Geschichten von ihnen mitbekommen in meinem Leben, so viele. Und das waren Geschichten, die waren lustig, die waren traurig, die waren ernst. Alles durch die Bank und nahezu alle haben Werte transportiert. Was wichtig ist im Leben, worauf es ankommt, worauf man achten soll, was man schätzen lernen sollte. Und ich glaube, dass es genau das ist, was uns prägt und was uns menschlich macht, tatsächlich. Ich glaube, unsere Geschichten machen uns menschlich. Und ja, jeder drückt sie auf eine andere Weise aus, genauso wie du es gesagt hast. Manche, um Geschichten zu erzählen, wie du und manchmal auch ich, um zuzuhören und ein Feedback zu geben, einen Raum zu gestalten, wo gesprochen werden kann, um Lehren weiterzugeben. Also ich finde das Ich finde das ganz, ganz faszinierend und mich würde so sehr interessieren, wo willst du damit gerne hin? Also hast du überhaupt eine Richtung, in die du damit gerne hin möchtest? Oder sagst du, ich bin so offen, meine Flügel sind 180 Grad nach hinten. Ich würde alles nehmen, was kommt.
Beides. Ich bin übrigens auch der Meinung, Geschichten sind für uns Menschen das Allerwichtigste. Natürlich neben den physischen Faktoren, Essen, Trinken und so weiter, weil Geschichten erzählen und Geschichten hören kombinieren alles, was uns, wie du so schön gesagt hast, menschlich macht. Das sind nicht nur Kommunikationsfähigkeiten, sondern das ist auch ein gewisses Empathielevel, die Fähigkeiten aus einer Geschichte das rauszuziehen, was man gerade in dem Moment braucht. Ich lese zum Beispiel sehr viele Bücher und das ist dann so ein 350-Seiten-Buch und das habe ich vielleicht vor 7 Jahren gelesen. Ich erinnere mich vielleicht gar nicht mehr an den Plot, aber dieser eine Satz, den ich damals gebraucht habe, den weiß ich bis heute noch. Und ich war also irgendwie schon immer für mich selbst Geschichtenerzählerin. Ich schreibe beispielsweise Tagebücher, seitdem ich 8 Jahre alt, glaube ich, bin. Und auch schon Gedichte. Und ich habe dann angefangen mit Romanen und mit ganz vielen Dingen, die ich so irgendwie angefangen habe, aber nie fertig gemacht habe. Und dann ist vieles durch die juristische Ausbildung so ein bisschen flöten gegangen, muss ich sagen. Wenn man dann das Lesen von Büchern nur noch mit Lernen assoziiert, dann hat es irgendwie ja dazu geführt, dass ich zwar noch sehr viel gelesen habe, tatsächlich auch als Jurastudentin, aber ich habe nur noch sehr wenig geschrieben. Und ich habe irgendwie im Referendariat meinen Weg zurückgefunden und habe dann irgendwie sogar angefangen mit Songs, die ich dann geschrieben habe. Die sind nicht besonders gut. Also das muss man ganz klar sagen. Aber darum geht's mir bei sowas auch nie, sondern es ist wirklich so, dass es dann irgendwie in mir drin ist und es muss dann raus und dann mache ich das und dann ist es auch völlig egal, wie es sich anhört. Und als ich dann aber auf Reisen gegangen bin, da habe ich irgendwie so eine Lebendigkeit in Geschichten gesehen, die mir davor gefehlt hat. Am Anfang, wenn man das erste Mal alleine reist, dann stellt man sich irgendwie im Hostel mit 20 anderen Alleinreisenden vor als, hallo, ich bin Sarah, ich habe meinen Job als Rechtsanwältin gekündigt und bin jetzt hier. So stellt man sich dann vor. Und irgendwann, so nach 6 Monaten, setzt man sich in so einen Kreis von Alleinreisenden und sagt, was ist das Schlimmste, was dir auf der Reise passiert ist? Also es ist irgendwie, man hat so diesen Drang, man will jetzt von allen irgendwie die Geschichten hören, weil sie auch ganz andere Facetten mit sich bringen. Und ich bin eigentlich damals auf die Reise gegangen mit einem Auftrag an mich selbst, ein Theaterstück über die Juristerei zu schreiben, weil ich hatte da sehr viele interessante Ideen. Ich bin großer Fan vom epischen Theater. Ich mag zum Beispiel sehr gerne die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich glaube, Bertolt Brecht hätte hieraus auch gerne was gemacht. Und dann habe ich damit so ein bisschen angefangen. Aber im 4. Monat meiner Reise war da ein ganz krasser Cut. Da hatte ich eine sehr seltsame Zeit in Barcelona. Ich hatte eigentlich sehr hohe Erwartungen an die Stadt, weil ich kenne eigentlich ausschließlich Menschen, und zwar sehr viele, die Barcelona über alles lieben, die gesagt haben, das ist die Lieblingsstadt, da würden sie so gerne hinziehen und alles ist super. Und ich war dann in dieser Stadt und ich habe es von der ersten Sekunde an gehasst. Und ich habe mich deswegen ganz, ganz schlecht gefühlt und ich habe mich gefragt, was ist denn los mit mir? Und ich hatte irgendwie so einen inneren Tumult und ich konnte das gar nicht richtig identifizieren. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es dieser Black Friday war. Das ist doch dieser Tag, wo dann alle Preise reduziert werden. Und ich weiß noch, an dem Tag bin ich da angekommen und es war einfach die ganze Stadt überlaufen. Irgendwie so übertriebener Konsum gibt mir dann auch so ein bisschen unangenehmes Gefühl. Es war einfach zu viel für mich. Und dann hatte ich 4 Tage lang dieses Gefühl. Und irgendwann habe ich dann Sydney getroffen, eine ganz, ganz tolle Bekannte, die auch alleine gereist ist. Und dann habe ich ihr davon erzählt. Wir waren einmal zusammen essen. Habe ich gesagt, Sydney, irgendwie alle lieben Barcelona. Wieso hasse ich es so sehr in dieser Stadt? Und dann hat sie mir von einem Buch erzählt. Ich weiß gar nicht mehr den Titel von dem Buch, aber dann hat sie mir von einem Buch erzählt und beschrieben, dass der Autor unterschiedliche Kapitel hat und jedes Kapitel beschreibt eine unterschiedliche Stadt. Und jedes Kapitel ist sehr unterschiedlich, mal ist es farbenfroh, mal ist es sehr düster. Und erst am Ende des Buches erfährt man, dass jedes Kapitel, also jede Stadt, ist die eine Stadt, nur aus unterschiedlichen Perspektiven. Weil mal geht man in eine Stadt mit einem guten Gefühl und dann ist alles super, mal ist das Wetter einfach furchtbar und dann geht es einem selbst auch einfach schlecht und jeder empfindet eine Stadt anders als der andere. Und als sie mir das erzählt hat von diesem Buch, dann ist ein totaler Druck von mir abgefallen, wo ich so dachte, okay, dann muss ich mich jetzt nicht irgendwie schlecht fühlen, nur weil mir Barcelona nicht so gefällt wie den anderen. Und dann war ich an meinem letzten Abend in Barcelona in der Lobby, beziehungsweise im Wohnzimmer von dem Hostel und es lief gerade Titanic. Und das war irgendwie so eine witzige Synchronizität, weil das ist total witzig eigentlich. Ich weiß gar nicht, wann das allererste Mal Titanic ausgestrahlt worden ist. Irgendwann vor 2010 muss das gewesen sein. Und ich fand den Film so toll, dass ich den gesamten Film in mein Tagebuch geschrieben habe, weil ich die Geschichte nicht vergessen wollte. Also die Geschichte hatte mich damals schon so fasziniert, dass ich mir dachte, ich muss jetzt diese 3 Stunden Film irgendwie festhalten. Und dann sitze ich in diesem Hostel, sehe diesen Film, war gerade selbst am Schreiben und habe dann irgendwie gedacht, es ist irgendwie so ein bisschen schade, dass ich dieses Geschichtenerzählen so ein bisschen verloren oder nicht wirklich verloren habe, aber dass ich es nie so richtig habe laufen lassen. Also ich habe es nie von der Leine gelassen. Und dann wurde es immer später und später im Wohnzimmer und ich habe weitergeschrieben und weiterhin Titanic geguckt. Und in dem Wohnzimmer war auch so ein Billardtisch und da war so eine Gruppe von 3 Männern, die, ich glaube, aus China, Japan und Mexiko gekommen sind. Und dann haben die gefragt, hey, wir wollen Billard spielen, 2 gegen 2, willst du bei uns mitmachen? Dann wären wir 4, habe ich gesagt, ja klar. Und dann haben wir erstmal Billard gespielt. Und dann war das interessanterweise so, dass die 3 Urlaub gemacht haben in Barcelona. Das heißt, die sind von wo auch immer sie hergekommen sind, nur für diese 1-2 Wochen Barcelona rübergeflogen. Und dann haben die mich natürlich gefragt, was bringt dich hierher? Und habe ich gesagt, ja, ich habe meinen Job gekündigt. Ich bin auf Europareise, das ist jetzt mein 4. Monat und ja, so. Und dann waren die so, wow, was? Und das machst du alleine? Und erzähl das und wir wollen das von dir wissen. Und dann habe ich mich irgendwie so vorgefunden in diesem Wohnzimmer, wo ich 1 Stunde lang einfach nur Geschichten erzählt habe von meiner Reise. Und diese 3 völlig fremden Menschen total fasziniert waren davon. Und dann ist das alles irgendwie so ein bisschen hochgekocht, die Geschichte mit Sydney und dem Buch, ich, wie ich da Titanic geguckt habe und geschrieben habe, ich, wie ich dann am Billardtisch die Geschichten erzählt habe. Und dann habe ich mich irgendwann verabschiedet, wollte dann schlafen gehen, bin ins Badezimmer und habe meine Zähne geputzt. Also die banalste Tätigkeit, die man so über den Tag hinweg macht. Und plötzlich ist es wie so über mich hineingebrochen. Oh, ich habe eine Idee. Dann habe ich sofort mein Handy genommen, sofort diese Idee runtergetippt und dann war für mich klar, ich habe jetzt die Idee für ein Buch. Und daran schreibe ich seitdem, um einmal einen Bogen zu schließen, den ich angefangen habe. Ja, das war so ein bisschen dieser Prozess von dem Ganzen, wie das dann so passiert ist, wie ich zu dieser Buchidee gekommen bin. Und in dem Buch verarbeite ich natürlich auch sehr viel, was ich jetzt auch auf Social Media teile, wie beispielsweise die Erkrankung oder auch der juristische Weg und natürlich hauptsächlich ganz viel von der Reise. Und wenn man so ein Buch schreibt, vor allem wenn es das erste ist, dass man auch definitiv fertig schreiben will, dann ist das eine ganz, ganz interessante und krasse mentale Herausforderung, weil das sehr viele wie soll ich sagen, auch sehr viele negative Glaubenssätze hochholt. Wen könnte das denn interessieren? Als würde jemand das lesen wollen. Ich kann doch eigentlich gar nicht schreiben. Ich habe nie kreatives Schreiben oder Journalismus oder sonst irgendwas studiert. Bin ich überhaupt qualifiziert dafür? Und ja, so im Zuge dessen kam immer wieder für mich der Satz, ja komm, weißt du was, wozu habe ich denn sonst das Sprechen oder in dem Fall das Schreiben gelernt? Und das ist letztendlich das, was dieser Satz für mich vor allem bedeutet. Deswegen, ich habe schon was sehr Konkretes damit vor, nämlich dieses eine Buch zu schreiben. Und auch unabhängig davon bin ich so offen dafür, diese kreative Ader in mir einfach jetzt für immer von der Leine zu lassen und einfach schauen, wo sie mich hinführt, weil ich schon immer so viele Ideen hatte. Also ich habe meine Notizen-App auf dem Handy, die hat ungefähr 5000 Notizen und da steht alles Mögliche drin. Das sind Ideen für Serien, für Filme, für Theaterstücke, für weitere Bücher. Und ja, es ist da. Vielleicht brauche ich es irgendwann, vielleicht mache ich irgendwann was daraus, aber aktuell ist mein Fokus schon sehr auf dem Buch, das ich schreibe.
Wow, aber mir kommen gerade so die Tränen. Oh Gott, ich glaube, das Universum hat genau gewusst, warum ich dich treffen sollte. Es ist so, so spannend. Danke erstmal, danke,
oh,
dass du das geteilt hast.
Das freut mich sehr zu hören.
Also du erinnerst mich tatsächlich an zwei Personen. Einen, den hatte ich auch hier im Podcast, den Christopher Schacht, der mit 50 Euro losgedüst ist als Anhalter und nach 4 Jahren von der Weltreise wieder zurückkam.
Wow.
Ja, und nie geflogen ist.
Wow.
Tatsächlich, ja.
Das ist toll.
Ganz faszinierend, der hat das auch in einem Buch festgehalten.
Mhm.
Ich hatte das Glück, einmal mit ihm hier sprechen zu können. Und was deine kreative Ader angeht, Gott, ich habe Gänsehaut über und über. Erinnerst du mich total an Julia Cameron? Total.
Nein.
Doch, die dieses Buch geschrieben
hat. Oh
mein,
ich habe gerade Gänsehaut. Way,
die gesagt hat, dass also sie verkörpert Kreativität. Sie schreibt alles.
Ja.
Alles. So wie du. Also Songs, Theaterstücke, Romane, Geschichte, Captions, ja, alles. Sie schreibt und sie schreibt und sie schreibt und es muss einfach aus ihr raus und sie stellt es auch nicht mehr in Frage. Sie stellt es einfach nicht mehr in Frage und dieses nicht mehr in Frage stellen ist für mich dieses, ich lasse sie von der Leine. Ich lasse sie von der Leine, diese Kreativität und ich gucke, wohin sie mich führt und warum mich das persönlich gerade so berührt, ist, ich habe meine Geschichtenerzählerin die letzten Jahre wirklich, ja, was soll ich sagen, ignoriert, geghostet, irgendwo zurückgelassen und mich gewundert, warum auch nicht ein Musenkuss mehr zu mir kam.
Hm.
Und vor nicht allzu langer Zeit, wenige Wochen ist das erst her, hatte ich ein Coaching mit einer US-amerikanischen Mentorin, die ich überaus schätze, die mir gesagt hat, Carina, dafür bist du gemacht. Deine Architektur ist genau dafür gemacht. Deine innere Architektur.
Mhm.
Du bist dazu gemacht, Geschichten zu schreiben oder wenigstens zu sprechen.
Ja. Weil wozu sonst hast du das Sprechen gelernt?
Wozu sonst habe ich das Sprechen gelernt? Es ist so, also ich bin hin und weg. Hin und weg. Ich glaube, es tut mir total leid an euch alle da draußen, aber dieses Podcast-Interview war speziell für mich.
Das freut mich so,
nein, aber
so
auch für
sehr.
Euch alle.
Ich glaube fest daran, dass in jedem Menschen auf die eine oder andere Weise ein Geschichtenerzähler, eine Geschichtenerzählerin steckt.
Ja.
Und ich habe ja am Anfang ganz klar gemacht, das kann ein Podcast sein, das kann ein Buch sein. Das kann aber auch die Art und Weise sein, wie ich mich als Vorstand eines ehrenamtlichen Vereins präsentiere. Auch auf diese Weise kann ich Lehren oder Weisheiten weitergeben. Ich kann Anekdoten erzählen. Ich kann irgendwie meinen Ausdruck dafür nutzen, damit er an andere Menschen gelangt und in ihn etwas bewegen kann. Das ist ja ganz, ganz häufig so, dass wir eigentlich es schon wissen, aber wir warten immer auf diese Art von Bestätigung. Und es ist schon mal gut, wenn man sich davon loslässt, dass man die Bestätigung nicht von anderen direkt einholt, im Sinne von, du kannst das oder du kannst es nicht. Auch das kann eine negative Bestätigung in dem Sinne sein. Aber wenn wir uns kreativ loslassen und einfach mal auch in anderen kreativen Bereichen schauen, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin keine Filmemacherin, aber wenn ich eine Schreibblockade habe, dass ich dann ganz viele Filme schaue und mich damit auseinandersetze, was hat diesen Künstler, weil es ist ja auch, Filme machen ist auch eine Kunst, was hat diesen Künstler bewegt? Gibt es eine bestimmte Szene in diesem Buch oder in diesem Film, die mich besonders anspricht, die etwas in mir bewegt? Ich hatte das, obwohl ich nicht davon begeistert bin, wie meine Songs sind, einfach weil ich musikalisch nicht so krass geschult bin. Ich kann so ein paar Akkorde am E-Piano spielen, aber das war's dann auch schon. Aber mein absoluter Lieblingssong, den ich jemals geschrieben habe, der ist entstanden, nachdem ich eine Staffel Trash-TV geguckt habe. Ich gucke eigentlich nie Trash-TV. Ich mag das nicht, es resoniert nicht so mit mir. Ich finde es gut, wenn es anderen gefällt. Aber diese eine Staffel, aus irgendeinem Grund habe ich die geguckt und aus dieser Staffel ist irgendwie der schönste Song geworden, den ich jemals geschrieben habe. Und das ist für mich Kreativität. Das muss keinen Sinn haben. Wie, du hast irgendwie eine Staffel Trash-TV geguckt und dann ist ein romantischer Song daraus geworden. Aber so funktioniert das mit der Kreativität. Du hast ja Julia Cameron genannt. Ich mag Julia Cameron total gerne und ich mag Elizabeth Gilbert auch total gerne. Die beiden sind für mich so in einem Kollektiv anzuordnen. Und ich mag es total gerne, wie Elizabeth Gilbert Ideen beschreibt. Also dass Ideen wie so eigene Körper sind, die den einen hier und dann besuchen. Und ich stelle mir das immer so vor, dass jeder Mensch von uns so bestimmte Andockstellen hat. Und nicht jede Idee kann überall andocken. Und das ist voll okay. Aber wenn ich mich noch nicht mal in die Gegenwart der Ideen begebe, dann können die erst recht nicht andocken. Das heißt, ich muss auch unabhängig von Kreativität mich selbst von der Leine lassen, damit ich überhaupt diesen Ideen die Chance gebe, mich zu finden. Und das ist etwas, das den meisten Menschen schwerfällt, weil es nicht in unser gesellschaftlich konstruiertes Lebenskonzept passt. Und ich habe beispielsweise auch das Buch von Julia Cameron gelesen, The Artist's Way. Und interessanterweise schreibt sie immer wieder von Rechtsanwälten oder Rechtsanwältinnen, die ganz, ganz häufig verloren gegangene Schriftsteller sind. Weil sie haben irgendwie immer schon gerne mit Worten gespielt, mit Ausdruck. Und in der Juristerei geht es sehr viel darum. Also dass der Ausdruck ist das, wie soll ich sagen, das Handwerkszeug, wenn man das so sagen kann, eines jeden Juristen. Und es ist aber so ein bisschen die abgeschwächte Version dessen, was man eigentlich noch könnte. Also das Potenzial, ich sehe das immer so, die Juristerei ist für mich so mein Schwarz-Weiß-Fundament. Das hat mir sehr viel beigebracht. Ich bin sehr, sehr happy darüber. Aber mein kreativer Ausdruck ist wie so ein bunter Regenbogen darüber, der einfach viel mehr bringen kann, viel mehr Optionen, mehr Möglichkeiten. Ich bin sehr happy, dass ich das Fundament habe, aber es lohnt sich auch mal darüber hinaus zu schauen, was könnte es noch geben. Und das genieße ich sehr, weil ich lange Zeit dachte, ich muss es trennen. Ich kann nur Juristin sein oder nur ein kreativer Mensch und diesen negativen Glaubenssatz habe ich Gott sei Dank hinter mir gelassen und weiß jetzt, nee, es ist beides kombiniert möglich und das eine kann immer vom anderen profitieren.
Ja, absolut, absolut. Ich musste schmunzeln, denn du bist tatsächlich die zweite Juristin in meinem Umfeld, die den Weg der Künstlerin beschreitet.
Schön.
Ja, die Eva Scheller, die war auch schon hier bei mir im Podcast und lange, lange Jahre Juristin gewesen für, ich glaube, Markenrecht war ihr Steckenpferd. Und irgendwann hat sie sich entschieden, dem Pfad der Freude zu folgen. Ja, also.
Wie schön.
Und das ist so spannend, weil du das gesagt hast, ne, mit diesen Juristen und dass in jedem da so eine kreative Ader ausschlägt. Nicht, ja, absolut. Also Eva hat mir immer gesagt, Juristerei ist eine bestimmte Art zu denken. Tatsächlich. Und ich glaube, dass diese Art zu denken einen Kanal öffnen kann. Ja. Und zum Glück gibt es dann Menschen, die sagen, ja, da will ich auch noch mal gucken. Das ist richtig schön.
Ja, also ich sage immer ganz gerne, ich liebe es, wie die Juristerei mein Gehirn geformt hat.
Mhm.
Weil es ist wirklich so. Es gibt eine gewisse Art, wie wir denken, wie wir unsere Worte zurechtlegen. Und das hilft mit sehr, sehr viel Struktur. Und das hilft auch, Zusammenhänge anders zu sehen und dass man vielleicht auch für Muster anfälliger wird, was auch, wenn man jetzt beispielsweise kreative Projekte hat, wie zum Beispiel ein Buch, das ist ja ein Marathon. Mhm. An so einem Ding schreibt man über mehrere Jahre oder in aller Regel, es geht natürlich auch schneller. Und da muss man selbst den eigenen roten Faden kennen. Man muss sich natürlich auch mit dem kreativen Handwerkszeug auseinandersetzen. Was ist eine Story? Was ist ein Plot? Was ist ein roter Faden? Wie gehe ich mit Charakteren um? Und vor allem auch die Tatsache, dass wir uns als Juristen mit Menschen beschäftigen in Situationen, die sehr unüblich sind und häufig sehr unschön. Die hilft uns natürlich auch, dass wir Menschen mit ihren, ich nenne es mal Schattenanteilen, sehen und diese Schattenteile aber nicht im Sinne von Schwarz-Weiß-Denken in Schubladen stecken, sondern wir sehen den Menschen als Ganzes. Und das ist total hilfreich für Bildung von Charakteren, für irgendwelche Geschichten. Und ja, deswegen sage ich immer wieder, ich bin ganz froh, dass ich das alles so gelernt habe, weil es bringt mir richtig, richtig viel. Nichts davon war jemals irgendwie umsonst.
Ach, das ist hervorragend. Gibt es etwas, wo du sagst, das ist dir total wichtig, das möchtest du den Menschen da draußen noch mitgeben zu deinem wunderbaren Gedanken? Denn ich bin ja immer der Meinung, dass wir diese wunderbaren Gedanken zwar in erster Linie auch für uns haben, aber ich denke, dass sie auch immer Einfluss haben sollen auf die Welt, wie groß oder klein sie sein mag, ja, für unsere ganz nahe Welt, aber auch für unsere weite Welt. Und also wenn du noch irgendwas hast, wo du sagst, das möchte ich euch mitgeben, denn ich glaube, das kann einen echten Unterschied machen für die Welt, dann ja, würde ich mich freuen, wenn du das noch teilst.
Eine Sache fällt mir gerade auf, weil das so ein bisschen meinen privaten Weg und meinen kreativen Umgang damit zusammenfasst. Und zwar, um wieder zurückzukommen zu meiner Geschichte mit der Erkrankung. Ich habe das sehr, sehr, sehr lange, sehr streng, wie ein großes, schlimmes Geheimnis behandelt. Weil ich natürlich auch von dieser Stigmatisierung indoktriniert bin. Ich natürlich auch damals schon von meinem Umfeld gehört habe, oh Gott, das ist ja ganz schlimm und das darfst du niemandem sagen und was sollen die Leute denken? Und dieses Biest, das ich so ein bisschen im Keller verstecken wollte, das ist immer größer geworden. Und ich hatte irgendwie, je mehr Zeit verstrichen ist, desto mehr Ängste hatte ich, dass das jemand, ohne dass ich es gesagt habe, erfährt. Weil ich mir so dachte, das ist doch aber mein Leben. Das wäre doch ganz schlimm, wenn dieses große Geheimnis von einer anderen Person gelüftet werden würde. Und als ich das dann öffentlich einmal für die ganze Welt geteilt habe, unter anderem in einem Video, das mittlerweile über 2 Millionen Klicks hat, also wirklich schon viele Menschen haben das dann letztendlich gesehen, dieses Monster ist nicht nur kleiner geworden, es existiert nicht mehr. Ich habe so lange unnötigerweise einen riesen Beutel an Ängsten und Sorgen mit mir mitgeschleppt, was mir Energie gezerrt hat und mir nichts gebracht hat. Einfach nur, weil ich daraus ein Geheimnis machen wollte, muss man ja schon fast sagen. Weil ich hatte ja natürlich immer diese freie Entscheidung, dass ich auch ganz anders damit umgehen konnte. Und es war natürlich irgendwie ein Extrem vom großen Geheimnis zur öffentlichen Bekanntgabe fast schon. Aber das hat bei mir dazu geführt, dass die Krankheit an sich für mich so viel Bedeutung verloren hat, im besten Sinne. Und das ist vielleicht etwas, was ich anderen Menschen mitgeben möchte. Ganz, ganz häufig sind unsere Sorgen größer als die eigentliche Sache. Das sagen ja immer wieder ganz viele Menschen, dass das so ist. Und jetzt habe ich es mal an mir selbst erlebt und ich kann das nur bestätigen. Und das soll jetzt natürlich nicht heißen, jeder soll auf Social Media alles Mögliche posten. Aber manchmal ist das, woraus wir ein großes Geheimnis machen, eine der besten Sachen an uns, weil sie ganz viele tolle Sachen in uns hervorgeholt hat. Und ja, vielleicht hilft diese Perspektive jemandem.
Ja, ganz sicher sogar. Da bin ich mir ganz sicher.
Das wäre schön.
Dass die vielen Menschen hilft, ja. Wir schaffen uns unsere eigenen Monster und lassen dann zu, dass sie so viel Macht und Einfluss auf uns haben.
Ja. Und ich kann das teilweise verstehen, weil wenn das gerade passiert, dann ist es natürlich sehr verletzlich plötzlich alles. Also man ist plötzlich so sehr ängstlich, was den eigenen Körper auch einfach angeht. Und man braucht vielleicht auch diese Zeit, wo es vielleicht ganz gut ist, wenn man das Monster vielleicht mal im Keller lässt und es dann vielleicht auch mal wachsen lässt und eine neue Umgangsform für sich findet. Und irgendwann wäre es aber, glaube ich, für jeden Menschen schön, wenn man sich dann nochmal damit auseinandersetzt und schaut, okay, wie kann ich jetzt neu damit umgehen?
Ja, immer, immer diese Möglichkeit wahrnehmen, eine neue Entscheidung treffen zu können.
Genau, ja.
Einen neuen Gedanken dazu haben zu können.
Ganz genau. Ja.
Und das dann vielleicht sogar auch auszudrücken auf die eine oder andere Weise.
Hm? Ja, ich
für
glaube,
sich
das
selbst
ist.
Oder ja. Eben auch mit anderen teilen dann.
Ja.
Ja. Ach, mega. Liebe Sarah, ich könnte noch Stunden mit dir sprechen.
Das können wir immer wieder machen.
Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht machen wir noch mal eine Fortsetzung. Ich danke dir so, so sehr, dass du hier heute bei mir zu Gast warst, dass du dich darauf eingelassen hast, mit einer fast fremden Frau in ihrem Podcast zu sprechen. Danke für alles, was du geteilt hast. Es lag unfassbar viel Weisheit in deinen Worten, in deinen Geschichten. Es hat mich sehr bereichert, mit dir darüber zu sprechen. Vielen herzlichen Dank.
Vielen lieben Dank dir. Und es freut mich total, dass es dir in irgendeiner Weise geholfen hat. Das ist ja letztendlich genau das, was ich meine. Wir haben jetzt einige Zeit gesprochen und vielleicht war da irgendwie ein Satz dabei, der so total hängen geblieben ist. Und das ist dann so ein schöner Domino-Effekt.
Ja, genau das ist es. So berühren wir uns schön gegenseitig und zünden
genau.
Kleine Lichter in uns an.
Ganz, ganz, ganz genau.
Ja, vielen, vielen Dank dafür.
Ich danke dir und danke für die Einladung und es hat mich total gefreut, dass ich hier sein durfte und ich fand, es war ein ganz, ganz bezauberndes Gespräch mit dir.
Danke. Und auch euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann ja, teilt das mit uns. Ich werde Sarah verlinken in den Shownotes, wo ihr mich findet, das wisst ihr ja. Und ja, teilt diese Folge gerne auch mit Menschen, die euch wichtig sind in eurem Leben. Und wenn ihr noch eins drauflegen wollt, dann ja, lasst uns gerne auch ein paar Ständchen hier, denn ich glaube, auch Sarah mag es, wenn es glitzert. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Ich bin's, die Carina, und ich wünsche euch alles Liebe. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Eure Carina.
Mehr Inspiration und Raum für deine Gedanken findest du auf wunderbaregedanken.de.